Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Feuerland ist eines der Traumreiseziele. Der einsame Landstrich zwischen Chile und Argentinien gehört zu den schönsten Landschaften der Welt. Eine stille Welt mit Fjorden, Gletschern und sogar Regenwäldern. Vor 500 Jahren entdeckte Ferdinand Magellan im feuerländischen Irrgarten der Inseln und Seitenarme eine Passage zwischen Atlantik und Pazifik. Jahrhunderte gehörte die Umrundung des Kap Horn zu den gefürchtetsten Schiffstouren der Welt. Zigtausende Seefahrer starben auf dem Weg um das Steißbein Südamerikas. Doch es waren die Yagan, eine von vier ethnischen Gruppen Feuerlands, die lange vor den Europäern nach Kap Horn vordrangen und den legendären Ort umrundeten. Auch Charles Darwin hatte eine Forschungsreise hierher unternommen. Und noch immer sind Teile dieser Region unerforscht. Michael Marek ist für uns durch Feuerland gereist, auf Magellans Spuren. Und das heißt natürlich auch per Schiff.
Blauer Himmel und 18 Grad. Heute gibt sich die Natur freundlich in Ushuaia, am südlichsten Zipfel Argentiniens. Trotzdem, der Wetterbericht hat hier noch seine Berechtigung. Wind, Eisstürme, Hagel, Sonne, Regen, alles ist möglich. Die Jahreszeiten vermehlen sich im Land des Feuers an einem einzigen Tag, sagen seine Bewohner über den einsamen Landstrich auf zwei Staatsgebieten.
Everything that you see here is Tierra del Fuego, all of that.
Alles, was Sie hier sehen, ist Feuerland.
Marcelo Gallo ist der Expeditionsleiter auf unserer Fahrt durch Feuerland. Vor dem chilenischen Endvierziger mit dunklem Vollbart liegt eine riesige Landkarte.
Feuerland ist eine große Insel. Ein Drittel des Gebietes gehört zu Chile, zwei Drittel zu Argentinien. Es gibt ein paar Städte. Davon ist Ushuaia wahrscheinlich der wichtigste Ort, vor allem wegen der Touristen.
Ushuaia ist wahrscheinlich der wichtigste Ort, wegen all the Touristen, die es attracts.
Mit ihren etwa 60.000 Einwohnern ist Ushuaia die letzte große Stadt vor Kap Horn und der Antarktis. Im Hafen läuft die Ventus Australis aus. Wie ein zierliches Spielzeug liegt das Kreuzfahrtschiff auf dem tiefblauen Wasser. Kein riesiger Luxusliner, sondern ein wendiges Expeditionsschiff für 210 Passagiere und 60 Crewmitglieder. Im Südsommer zwischen Ende September und Anfang April pendelt es zwischen Ushuaia und Punta Arenas in Chile. Dabei auch auf den Spuren Ferdinand Magellans. Um 1519 brach der Portugiese als Generalkapitän im Dienste der spanischen Krone mit einer Schiffsflotte zu einer Weltumsegelung auf. Im Oktober 1520 segelte die Flotte die Atlantikküste Südamerikas entlang. Ein schwerer Sturm trieb am 1. November 1520, dem Allerheiligentag, zwei seiner Schiffe in eine Bucht, die sich im weiteren Verlauf als Durchfahrt zum Pazifischen Ozean erwies. Zu Ehren des Portugiesen wurde sie später vom spanischen König in Magellan-Meerenge getauft. Die Entdeckung der Magellanstraße war für die spätere Seefahrt ein Segen, ersparte sie doch die gefährliche Passage vorbei am berüchtigten Kap Horn.
Wir aßen Zwieback, der kein Zwieback mehr war, sondern nur mehr aus Krümeln bestand, darin Hände voller Würmer, die das Beste aufgefressen hatten. Er stank entsetzlich nach Urin und Ratten.
Antonio Pigafetta überlieferte die dramatischen Ereignisse der Entdeckungsfahrt in seinem Tagebuch. Der Italiener und Chronist Magellans war einer von nur 18 Überlebenden der ursprünglich über 200 Mann starken Besatzung.
Wir tranken gelbes, bereits seit vielen Tagen fauliges Wasser und aßen gewisse Stücke Rindsleder, mit denen die Großrahe überzogen war, damit die Großrahe nicht das Tauwerk beschädigte. Sie waren steinhart von der Sonne, dem Regen und dem Wind. Wir weichten sie 4 oder 5 Tage im Meer ein, legten sie dann kurz über die Glut und so aßen wir sie.
Fünfhundert Jahre später sind wir mit einem modernen Expeditionsschiff unterwegs. Gleichwohl heißt das 1000 Kilometer ohne Telefonnetz, Internetverbindung und Abendbespaßung wie auf Luxusliner üblich. Eine Entdeckungstour, um das Insellabyrinth der Tierra del Fuego zu erkunden mit seinen Fjorden und Eisfeldern.
Und seitdem sich die Gletscher zurückgezogen haben, war hier nur nacktes Gestein. So, die Fjorden sind entstanden.
Enzo Mardones ist Naturforscher und Kenner der feuerländischen Flora und Fauna.
Der Meerspiegel ist ungefähr um 140 Meter eingestiegen und die weiten Täler, die von den Gletschern geformt wurden, gegraben wurden, wurden zu Fjorden. Und auf dem nackten Gestein, auf den Felsen und auch Steinbrocken, die von den Gletschern mit abtransportiert wurden, wuchsen kleine Organismen, die wir als Flechten kennen. Diese Flechten sind Pilze, die eine symbiotische Beziehung zu Cyanobakterien und Algen aufbauen können und kolonisieren das Gestein. Diese wachsen, gedeihen und dann sterben. Nachdem sie gestorben sind, wird eine dünne Schicht von Humus hinterlassen. Von Jahr zu Jahr, Jahrzehnt zu Jahrzehnt, sogar im Laufe von Hunderten von Jahren wird eine größere Schicht von Nährboden abgelagert und auf diesem Substrat können andere Lebewesen wachsen, beispielsweise Moosen, auch strauchartige Pflanzen, krautartige Pflanzen und auch Bäume. Also wir können am Ende der Welt auch den Beginn des Lebens erfahren.
Ushuaia verschwindet vor einem kristallklaren Regenbogen, während wir auf dem Beagle-Kanal die unsichtbare Grenze zwischen Argentinien und Chile überqueren. Um uns herum schneebedeckte Berge und Gletscher.
An der Südspitze Südamerikas können wir verschiedene Vegetationszonen finden. Die Feuchtigkeit, die Höhe und auch die Temperatur bestimmen die Vegetation. Und diese magellanischen Regenwälder wachsen nur in Gebieten, die gegen den Wind geschützt sind. Aber auf den Inseln nahe am Pazifik, wo starke Winde vorherrschen, wachsen nur kleinere strauchartige Pflanzen, Kräuter und auch Flechten und Moosen in einem Ökosystem, das als man Moorland nennen würde. Und wir haben in diesem Moorland die magellanische Tundra. Ja, deswegen, wenn wir auf der Karte gucken, dann können wir feststellen, dass vom Daben-Eisfeld zur rechten Seite finden wir eher eine braune Landschaft und auf der linken Seite sehen wir eine grüne Landschaft.
Bei Puerto Navarino geht es durch den schmalen Murray-Kanal mit Kurs auf die Isla Hornos.
Cape Horn. I know that for some of you is the most important place through this.
55 Grad 56 Minuten südlicher Breite und 67 Grad 19 Minuten westliche Länge. Hier am Zipfel des südamerikanischen Kontinents, wo Atlantik und Pazifik aufeinanderstoßen, ankert die Ventus Australis.
The island, which is not very big, we have the monument and a lighthouse,
erklärt Expeditionsmitglied Francisco Cardenas.
Kap Horn ist eine kleine Insel. Es gibt das Denkmal, einen Leuchtturm, eine kleine Kapelle und ein Postamt. Hier wohnt ein Angehöriger der chilenischen Marine mit seiner Familie für 12 Monate. Das ist kein einfaches Leben, vor allem im Winter.
Zusammen mit seiner Familie kümmert er sich um die meteorologische Station und leitet die Wetterdaten an vorbeikommende Schiffe weiter. Zugleich demonstriert Chile Präsenz an diesem symbolträchtigen Ort, denn mit dem Nachbarn Argentinien schwelt ein alter Streit über den Grenzverlauf in Feuerland.
Okay, so the send to Cape Horn, the disembarking, it's a possibility. We are not able to disembark.
Doch Kapitän Alvaro Contreras verkündet per Lautsprecherdurchsage seine traurige Botschaft. Poseidons Wellenmaschine hat zu viel Energie. Die Wetterverhältnisse machen es unmöglich, auf dem Eiland anzulanden. Die Isla Hornos gilt landläufig als südlichster Punkt Südamerikas. Ganz korrekt ist das zwar nicht, denn die menschenleeren Diego Ramirez-Inseln liegen 100 Kilometer weiter südlich. Aber was sind die schon im Vergleich zu Kap Horn? Einige Stunden später erreicht das Expeditionsschiff die Bucht von Wulaya auf der Insel Navarino. In schwarzen, motorbetriebenen Schlauchbooten geht es über das eiskalte Wasser. Vorher müssen alle Kreuzfahrer zum Schutz des fragilen Ökosystems in einer Wanne ihre Schuhe desinfizieren. Biologin Alicia Gallerbo.
Das Wasser hier ist klar und sauber. Die Darwin-Gebirgskette bildet die letzte große Erhebung der Anden vor dem Ende Südamerikas. Und zugleich befindet sich hier ein wichtiges Süßwasserreservoir für die Welt. Darauf sind wir sehr stolz. Und deswegen versuchen wir alles, um dieses Gebiet zu schützen. Hier gibt es Pinguine, Seelöwen, Delfine und Buckelwale. Aber Tiere, die durch Plastikmüll schwimmen oder sich in Plastiknetzen verfangen, wie man das aus dem Internet kennt. Nein, das gibt es hier nicht.
But nothing like that we saw in the Internet, for example, with the animals and the plastic around. No, nothing like that.
An Land geht es zu wie auf einer Prozession. Die Passagiere mit ihren Schwimmwesten sehen aus wie Pinguine mit orangefarbenem Federkleid. Unterwegs durch die Wildnis findet sich nicht das winzigste Stück Müll, kein Fischernetz, kein Treibgut, kein Styropor. Allerdings hat man im Mageninhalt der antarktischen Königskrabbe bereits Mikroplastik gefunden, erklärt Alicia Gallerbo. Das sei fatal, denn die Krustentiere seien ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette. Tierra del Fuego liegt am südlichsten Zipfel Südamerikas und wird gerne auch als Ende der Welt bezeichnet. Hier ist die Heimat mehrerer Pinguinkolonien. Leider würden die Eingriffe des Menschen in die Natur langsam sichtbar, sagt Gallerbo. Plastikmüll beispielsweise aus Ushuaia verunreinige die Nester und werde manchmal in den Mägen und Exkrementen der Pinguine wiedergefunden. Und der Ozean sei wärmer geworden, mit der Folge, dass erwachsene Pinguine länger nach Nahrung suchen müssen und die Jungen in dieser Zeit schutzlos Raubtieren ausgesetzt sind. Auch der zunehmende Tourismus bedrohe das Ökosystem. Die erste Etappe in der Wulaya-Bucht ist eine verlassene Radiostation. Drinnen informiert eine kleine Ausstellung über die Geschichte der Region. Hier befand sich einst die größte Siedlung der Yagan, die zu den Ureinwohnern Feuerlands zählen. An diesem geschichtsträchtigen Ort hat die chilenische Reederei der Ventos Australis eine einfache Yagan-Behausung nachbauen lassen.
They were living in a canoe, but most of the time, whenever there was bad weather, they would come out here and build these huts or wigwams.
Die meiste Zeit lebten die Yagan in ihren Kanus. Aber bei schlechtem Wetter kamen sie hierher und bauten diese Wigwams aus Ästen, trockenen Blättern, Moos und Gestrüpp. Diese traditionellen Behausungen wurden von den ersten europäischen Entdeckern und Wissenschaftlern beschrieben.
Einst lebten auf Feuerland und in Patagonien 5 indigene Stämme, so Marcelo Gallo. Die Kaweska, Selknam, Aonikenk, Hausch und eben die Yagan. Bis auf die Aonikenk waren sie allesamt Seefahrer, die durch die Fjordlandschaft Feuerlands zogen. Bevor die weißen europäischen Entdecker kamen, lebten sie inmitten einer wilden Natur und reisten auf dem Meer in kleinen Kanus aus Hölzern und Baumrinde. Bis heute weiß man nicht, wie die Yagan das Wetter voraussagten. Aber es ist überliefert, dass jede Familie ein Feuer in der Mitte ihres Kanus unterhielt. Zum Entzünden benutzten die Yagan Flechten und Feuersteine, die sie von anderen Stämmen eintauschten.
Now, if they had a wooden
Wie aber transportierten sie das Feuer, ohne ihr Holzkanu in Brand zu stecken? Am Boden des Kanus befanden sich Steine und Sand als Ballast. Obendrauf legten die Yagan ein paar kleinere Steine. Darauf befand sich die Feuerstelle und nicht am Boden des Kanus. Es war kein riesiges Feuer mit großer Flamme, sondern nur ein kleines, das von einem Rastplatz zum anderen mitgenommen wurde. Und immer nur so viel, um das Feuer in Gang zu halten.
Anthropologen schätzen, dass die Ureinwohner vor ca. 10.000 Jahren nach Patagonien und Feuerland kamen. Sie waren Meister darin, sich den Umweltbedingungen anzupassen. Tausende von Jahren lebten sie bei Polartemperaturen. Trotz des Wetters trugen sie kaum Kleidung. Vermutlich war ihre Körpertemperatur höher als die unsrige heute.
Das ist eine Theorie. Es gibt eine andere, die besagt, dass die Yagan eine dickere Haut als wir besaßen und ihr Anteil an Körperfett größer war. Aber entscheidend war, dass sie sich ihrer Umwelt perfekt angepasst hatten. Dafür benötigten sie Tausende von Jahren. Bedenken Sie, dass es sich hier um eine Umgebung handelt, die nicht für Menschen zum Leben geschaffen ist. Und wenn ich Sie fragen würde, ob Sie hier nackt überleben könnten, obwohl es ein schöner Tag ist, es regnet und windet nicht, die Sonne scheint, wir würden das nicht einmal mit unserer mehrschichtigen Funktionskleidung schaffen. Das sagt wohl alles, wie wichtig es ist, sich den Umweltbedingungen anzupassen.
Die indigenen Völker Feuerlands und Patagoniens bauten keine Städte, keine Denkmäler, sie hinterließen keine Töpfereien und keine geschriebene Sprache. Aber sie konnten zeichnen und bemalten wie die Selknam ihre Körper mit Strichen, Kreisen und Punkten, wie auf alten Fotos zu sehen ist. Wissenschaftler vermuten, dass die Yagan von konkurrierenden Stämmen aus dem Norden in den äußersten Süden Feuerlands gedrängt wurden. Vermutlich von den Aonikenk oder Patagones, den Großfüßen, die Magellan und sein Chronist Antonio Pigafetta auf ihrer Fahrt sahen.
Eines Tages zeigte sich uns ein Mann von gigantischer Statur. Er war am Strand und fast nackt, sang und tanzte und warf sich dabei Sand auf den Kopf. Wir reichten ihm kaum zur Hüfte.
Schreibt Pigafetta, der auch allerlei Verächtliches über die Urbevölkerung in seinem Tagebuch festhielt. Die europäischen Entdecker gaben dem Land nördlich der Magellanstraße den Namen Patagonien, während sie die Inseln südlich davon Feuerland nannten, wegen der vielen Feuer, die dort nachts loderten, entfacht von den Ureinwohnern. Die Yagan lebten als Seenomaden und zogen mit ihren Kanus durch das feuerländische Insellabyrinth. Sie waren dabei splitternackt, weil sie im Wasser nach Muscheln suchten oder Seelöwen jagten, und sie rieben sich zum Schutz der Kälte mit dem Fett dieser Tiere ein. Auf den Gründer der Evolutionstheorie, Charles Darwin, müssen sie derart verstörend gewirkt haben, dass er seine Menschlichkeit verlor und über die Yagan schrieb:
Während wir an Land ruderten, trafen wir auf ein Kanu mit 6 Feuerländern. Diese waren die jämmerlichsten und elendsten Geschöpfe, die ich je gesehen habe. Diese armen Geschöpfe waren mit weißer Farbe beschmiert. Ihre Haut war fettig und schmutzig, ihr Haar verwirrt, ihre Stimme misstönend und ihr Mienenspiel heftig und ohne Würde. Wenn man solche Menschen sieht, glaubt man kaum, dass sie Mitmenschen und Bewohner derselben Erde sind. Wir stellen oft Vermutungen an, was für ein Vergnügen die weniger begabten Tiere genießen können. Mit wie viel größerem Recht kann man diese Frage in Bezug auf diese Barbaren stellen?
Expeditionsleiter Marcello Gallio.
Darwin formulierte das alles nicht als Wissenschaftler. Es war mehr seine persönliche Meinung. Für ihn gehörten die Yagan zu den erbärmlichsten Wesen, die er je gesehen hatte. Darwin wollte nicht glauben, dass er mit ihnen dieselbe Welt teile. Aber dass Darwins Text veröffentlicht wurde, das hat den Yagan viel Schaden zugefügt.
Wir blicken in der Bucht von Wulaya auf Schwarz-Weiß-Fotografien, die Marcello Gallio mitgebracht hat. Sie stammen von Anfang des 20. Jahrhunderts und zeigen verängstigte Mitglieder des Jagan-Stammes, die von den Weißen verfolgt, bekehrt und später ermordet wurden. Heute lebt noch eine letzte Jagan-Nachfahrin, wenige Kilometer von hier entfernt. Christina Calderon, eine Frau von 92 Jahren, mit deren Tod ihr Volk und ihre Geschichte endgültig ausgelöscht sein werden. Sie ist die Letzte, die die Sprache ihres Volkes spricht und die Wörter kennt für Meer, Wasser, Robbe, Wal, Kanu, Papa, Mama, Kind, Sonne, Mond und Sterne. Nur für Gott und Polizei gibt es kein Wort. Calderon, als die letzte Nachfahrin der Jagan, wurde von der chilenischen Regierung als lebender menschlicher Schatz anerkannt.
Das ist deshalb so wichtig, weil sich hier die Schreckensgeschichte des Jagan-Volkes abgespielt hat. Sie lebten hier als Seenomaden mit ihren Kanus seit über 7000 Jahren. Und dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, verschwanden sie, ihre Lebensweise und ihre Kultur.
Wissenschaftler schätzen, dass es im 19. Jahrhundert etwa 8000 Menschen mit 300 Kanus gab, die den riesigen Archipel Feuerlands befuhren. 1883 kamen die Siedler, die Gold- und Glückssucher, die Militärs, die Polizei, die Viehzüchter und die katholischen Missionare. Das war der Anfang vom Ende für die Völker Feuerlands und Patagoniens. Nachdem sie Jahrtausende mit dem Wasser und den Sternen verbunden waren, stürzte die Welt der indigenen Bevölkerung zusammen. Die chilenische Regierung unterstützte die Viehzüchter und brandmarkte die Ureinwohner als korrupt und barbarisch und denunzierte sie als Viehdiebe. Man nahm ihnen ihren Glauben, ihre Sprache und ihre Kanus. Man gab ihnen alte Kleidung, die verseucht war von den Bakterien der Zivilisation. Die meisten wurden krank und starben.
Als Kind wurde dir davon in der Schule nichts erzählt, sogar wenn du aus einer traditionellen Familie stammst. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen Chile und Argentinien. In den argentinischen Schulen sprechen sie über die Ureinwohner und man ist stolz auf sie. In Chile werden sie überhaupt nicht erwähnt.
Auf unserer Fahrt durch Feuerland geht es weiter zum Gletscher des Adlers. Entlang einer Lagune wandern wir hier durch einen subantarktischen Regenwald, der vor Nässe trieft, aber dessen Boden weich ist wie ein Flocati-Teppich. Um uns herum Stille. Ein zeitloser Ort des Regens, so Naturkundler Enzo Mardones.
Wenn wir den magellanischen Regenwald mit den Wäldern in den tropischen Gebieten vergleichen, dann können wir feststellen, dass die Anzahl von Bäumen in den Tropen viel höher ist. Hier im Magellanischen Regenwald haben wir die drei Scheinbuchenarten. Wir haben Winterrinde unter anderem. Sind nur wenige Baumarten. Aber die Anzahl von Flechten und Moosen ist viel höher als die Anzahl von Bäumen. Das heißt, dass wenn wir die Flechten und Moosen näher sehen, dann sehen diese Flechten und Moosen wie Wälder aus. Und das ist der Grund, warum hier diese winzigen Wälder als Zwergwälder nennt. Die Bäume wachsen auch hier nicht so hoch, weil der Substrat nicht so tiefgründig ist. Genau, Mutterboden. Der Humus, der sich im Laufe der Jahre abgelagert worden ist, ist nicht so tief, sodass die Wurzeln nicht so weit wachsen können. Und die Bäume bleiben klein wie Bonsais.
Die feuerländische Stille, die Schönheit der Natur mit ihren schneebedeckten Bergen und subantarktischen Regenwäldern, die den südpolaren Stürmen trotzen, machen sprachlos. Am nächsten Morgen gleitet das Expeditionsschiff entlang der Gletscherallee. Am Pia-Gletscher gehen wir vor Anker, einem von 632 des Darwin-Eisfeldes. Die meisten von ihnen sind unerforscht und unberührt.
Wenn wir über den Klimawandel sprechen, dann können wir hier einige Gletscher feststellen, die sich zurückgezogen haben im Laufe des letzten Jahrhunderts. Beispielsweise wir haben den Marinelli-Gletscher, der seit 1930 sich stark zurückgezogen hat. Ja, Wir wissen heute, dass dieser Gletscher ganz vorne war, weil der italienische Salesianerpriester Maria Alberto d'Agostini ein Bild von diesem Gletscher gemacht hat, 1913. Und heute ist der Gletscher 15 Kilometer, hat sich zurückgezogen. Aber wir haben andere Gletscher auf der südlichen Seite. Marinelli Gletscher ist auf der nördlichen Seite. Der Garibaldi Gletscher befindet sich auf der südlichen und er ist ungefähr 1,8 Kilometer gewachsen. Es gibt lokale Veränderungen und einige Gletscher widersprechen die globale Tendenz. Und deswegen sind die Glaziologen ziemlich interessiert, hierher zu kommen und das näher zu erforschen, ja, um die Gegend besser zu verstehen.
Das Ende der viertägigen Fahrt ist in Punta Arenas erreicht. Die größte Stadt vor der Antarktis, wie die Chilenen sagen.
Punta Arenas hat 120.000 Einwohner ungefähr und ist im Jahr 1848 gegründet worden.
Vivian Torres-Gleim, Mitfünfzigerin und Chilenin mit deutschen Vorfahren.
Also Punta Arenas ist bekannt hauptsächlich wegen der Magellanstraße. Auf dem Stadtplatz gibt es ein Monument. Oben drauf steht Hernández Magallanes und weiter unten rechts und links sitzen Ureinwohner.
Während im Hintergrund eine Schulklasse musiziert, blickt der portugiesische Generalkapitän Ferdinand Magellan in die Ferne. Machtbewusst, mit einem Bein auf einer Kanone und den Kopf triumphierend in die Höhe gereckt. Ihm zu Füßen kauern rechts und links zwei besiegte Ureinwohner vom Stamm der Selknam oder Onas. In den Händen Speer, Pfeil und Bogen. Nicht demütig, aber mit gesenktem Blick.
Bei einem Ona, die Onas haben ja auf Feuerland gelebt, der hat am Fuß einen glänzenden Zeh. Und warum ist das? Jeder Tourist oder jeder Mensch, der hierher kommt nach Punta Arenas, der muss den Fuß anfassen. Und wenn der den Fuß anfasst, der kommt zurück hier in die Region oder nach Punta Arenas. Das ist auch eine gute Sage hier von Punta Arenas.
Die schlechte ist, dass die Ureinwohner von den Weißen vollständig ermordet wurden. Doch davon verrät der auf Hochglanz geküsste Indianerzee natürlich nichts. Hier fast am Ende der Welt.